Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio und mit der Mitteilung, dass auch uns in der Büchermarktredaktion natürlich die Nachricht von der lebensbedrohlichen Messerattacke auf Salman Rushdie am Wochenende zutiefst erschüttert hat. 33 Jahre nachdem der Religionsführer Ayatollah Khomeini das islamische Todesurteil gegen den Schriftsteller ausgesprochen hatte, ist Rushdie nun also tatsächlich zum Opfer eines Attentats geworden. Und natürlich liegt die Vermutung nahe, dass dieser Mordanschlag mit der gegen ihn ausgesprochenen Fatwa zusammenhängt. Die Sendung widmet sich heute darum gleich mit zwei Gesprächen Salman Rushdie. Schließlich verkörpert er wie kaum ein anderer Schriftsteller der westlichen Welt den Kampf fürs freie literarische Wort. Darüber spreche ich gleich mit dem Enthüllungsjournalisten Günther Wallraff. Außerdem setzen wir heute in unserer Reihe Sommerklassiker, haben wir eine neue Folge in unserer Reihe Sommerklassiker. Aber zuerst, da wollen wir in dieser Sendung noch einmal die herausragende Bedeutung von Salman Rushdie als Autor und Zentralfigur der postmigrantischen Gegenwartsliteratur würdigen. Dazu konnte ich kurz vor der Sendung mit der Schriftstellerin Meetu Sanyal reden. Als Tochter eines indischen Vaters wurde sie 1971 in Düsseldorf geboren und gilt seit ihrem Roman Identity als Star-Autorin der migrantischen Community in Deutschland. Und meine erste Frage an Meetu Sanyal im Gespräch vor dieser Sendung, die lautete: Warum ist Salman Rushdie eigentlich so wichtig, gerade für die postmigrantische sogenannte neue Weltliteratur?
Ich habe wirklich häufig mit Kollegen, KollegInnen, also Schriftstellerinnen aus Großbritannien gesprochen, und die haben mir erzählt, wenn sie sich daran erinnert haben, als sie Salman Rushdie das erste Mal gelesen haben, also gerade Mitternachtskinder oder auch seinen Roman davor, dass sie das Gefühl hatten, das ist wirklich möglich. Und während sie halt vorher in so eine Schublade reingesteckt wurden und halt man nur über Indien schreiben sollten, schreibt er ja wirklich darüber, wie Gedächtnis und Geschichte in so einer postmigrantischen Welt funktioniert, dass Migration eine zentrale Erfahrung von sehr, sehr vielen Menschen auf diesem Planeten ist und irgendwie wie Sprache hybrid sein kann, wie Kultur hybrid sein kann, wie Identität hybrid sein kann, und das mit einem Selbstverständnis und vor allem mit einem Selbstbewusstsein, das wir damals vorher in der Form noch nicht gehört hatten.
Sie sprechen gerade von Hybridität. Das ist ja auch so ein Schlüsselbegriff in seiner Literatur. Und so ein anderes Stichwort, was bei ihm immer fällt, auch ist der magische Realismus, weil er mischt in seinen Geschichten und Romanen ja oft die westliche und die östliche Literaturtradition. Ist er denn ein typischer Vertreter des magischen Realismus?
Naja, er hat ja den magischen Realismus irgendwie indischer Ausprägung sozusagen erfunden. Vorher haben wir beim magischen Realismus ja an Südamerika gedacht und so etwas. Und einfach zu sagen, all diese Geschichten, also er sagt ja, Leben besteht aus Geschichten, irgendwie Religion, das Übernatürliche ist genauso eine Geschichte, wie mein Alltag eine Geschichte ist, und all diese Geschichten gehören zusammen und ergeben erst etwas, was wir dann Identität oder Weltwahrnehmung nennen können. Und deshalb ist halt diese Form von magischem Realismus, unterscheidet sich auch, weil sie halt eine ganz enge Anbindung an die Realität nochmal hat, weil sie die Realität halt auch wirklich transformiert.
Heute auf den Tag genau feiert Indien, also das Land, in dem Salman Rushdie geboren wurde, den 75. Jahrestag seiner Unabhängigkeit vom British Commonwealth. Und am 15. August 1947, also an diesem Unabhängigkeitstag Indiens, da hat ja auch ein ganz berühmter Romanheld von Rushdie Geburtstag, nämlich Salim Sainai aus dem Roman Mitternachtskinder. Für den hat Rushdie 1981 den renommierten Mambuka-Preis erhalten. Warum sorgte dieser Roman 1981 für so viel Furore?
Also die Mitternachtskinder sind ja die Kinder, die alle in dem Moment der Unabhängigkeit geboren werden. Und Salim Sainai, der ebenfalls eins dieser Mitternachtskinder ist, ist halt so ein besonders empfindsamer Mensch, vor allem durch seine Nase, die immer tropft. Und in seiner Nase kann er dann telepathisch all diese Stimmen hören und halt diese Vielstimmigkeit, mit der die Geschichte erzählt wird. Und die Geschichte der Unabhängigkeit, die eben nicht nur in Indien stattfindet, sondern weltweit. Das eine der indischen Erfahrungen ist halt auch eben, in vielen Kontinenten gleichzeitig zu leben. Und diese Migrationsgeschichte als schmerzhaft, aber gleichzeitig auch als so emanzipatorischen Prozess erzählt, auch als besondere Stärke. Und das ist ein Buch, das alles ist, nur wirklich an keinem Punkt selbstmitleidig. Es ist überbordend, es ist zu viel. Oder dass er auch gesagt hat, Indien ist nicht cool, Indien ist hot. Und er muss eine eigene Sprache für dieses viel. Es sind immer zu viele Menschen, zu viele Geschichten, zu viele Gefühle. Alles ist zu groß. Und dafür eine eigene Sprache zu entwickeln, das hat er tatsächlich auch getan, dieser überbordenden Metapherfreundlichkeit von ihm. Also Salman Rushdie macht nie nur einen Vergleich, wenn er 70 machen kann oder 700.
Auf Rushdies Bestsellerroman Mitternachtskinder folgte 1988 dann sein bis heute umstrittenes Werk, der Großroman Die satanischen Verse, der viele gläubige Moslems erzürnte und bis heute erzürnt. Und dessen wegen der iranische Revolutionsführer Ayatollah Khomeini dann ja die Fatwa, also diesen islamischen Mordaufruf gegen den damals 41-jährigen Autor aussprach. Wie religionsverspottend ist dieser Rushdie-Roman denn?
Ich würde ja sogar so weit gehen zu sagen, dass auch Khomeini die satanischen Verse nicht gelesen hatte. Die satanischen Verse beziehen sich auf ein paar Verse aus der 53. Sure im Koran. Und da geht es halt darum, dass es halt nicht nur Allah gegeben hat, sondern auch Alat. Das ist eine vorislamische Göttin. Alat und Manat und Al-Uzza, drei Göttinnen, die an dem Ort, wo jetzt die Kaaba in Mekka steht, verehrt wurden. Und das war halt ein riesiges Problem, weil irgendwie der Islam ist eine monotheistische Religion. Was macht man plötzlich mit drei weiteren Göttinnen? Dann wurde erst gesagt, ja, das sind so die Töchter Allahs. Aber irgendwie als Töchter hätten sie halt eben auch Anspruch auf Göttlichkeit. Wie kann man das Problem lösen? Es wurde dadurch gelöst, dass Mohammed eine neue Offenbarung hatte. Und in der Offenbarung wurde ihm halt gesagt, das waren Einflüsterungen des Teufels und deshalb die satanischen Verse. Das sind nicht echte irgendwie göttliche Offenbarungen gewesen. Und in dem Buch die satanischen Verse schildert halt Salman Rushdie genau diese Szene und diesen Aushandlungsprozess in einem Fiebertraum. Und erzählt das übrigens in einer sehr anteilnehmenden Form. Also es ist eben nicht an sich darüber lustig machen, sondern eher ein irgendwie es sich selber aneignen, eine neue Nähe herstellen.
Salman Rushdie hat in Interviews oder auch in seiner Autobiografie Joseph Anton hat er betont, dass die satanischen Verse vieles seien, aber eines ganz bestimmt nicht, religionsverspottend oder gotteslästerlich. Würden Sie ihm denn da zustimmen? Das klingt ja fast so.
Absolut. Und ich glaube, es ist eher das Gegenteil. Also er nimmt Religionen als Geschichten, die uns prägen, ernst und wahr und wichtig und sagt, es ist wichtig, dass wir sie uns aneignen. Wir bestehen aus Geschichten und wenn wir diese Geschichten sozusagen nur wiederholen, dann sterben sie. Und es ist tatsächlich so, dass er sagt, es geht eben nicht um Glauben oder Nicht-Glauben, es geht um Macht und Kontrolle und zwar um die Kontrolle, seine eigenen Geschichten erzählen zu dürfen.
Das sagt die Schriftstellerin Mithu Sanyal zur Bedeutung des Werks von Salman Rushdie für die postmigrantische sogenannte neue Weltliteratur. Rushdies letzter Essayband Sprachen der Wahrheit ist in deutscher Übersetzung im C. Bertelsmann Verlag erschienen. Auch der 1942 geborene Kölner Enthüllungsjournalist Günter Wallraff, der hat so Erfahrungen damit, wie es ist, als unbequemer Provokator Autor anzuecken. Vor allem aber ist Günter Wallraff auch jemand, der bedrohten Schriftstellern regelmäßig in seinem Haus Schutz bietet. So war das auch 1993, als er den verfolgten Schriftsteller Salman Rushdie bei sich zu Hause aufnahm. Vor der Sendung habe ich mit Günter Wallraff darüber gesprochen und als erstes habe ich ihn gefragt, wie und wo ihn eigentlich die Nachricht vom Messerattentat auf seinen Freund Rushdie am Wochenende erreicht hat.
Mich hat ein Freund von ihm angerufen, als es noch gar nicht in den Medien war und seitdem bin ich unter Schock und zum Glück erfahre ich jetzt, dass er wieder nicht nur bei Bewusstsein ist, sondern die ersten Scherze sogar gemacht hat. Aber sein Leben wird sich grundlegend verändern müssen. Das ist tragisch.
Sie, also Günter Wallraff, Sie kennen den weltberühmten Schriftsteller und Booker-Preisträger Salman Rushdie ja tatsächlich schon sehr lange persönlich, nämlich schon fast 30 Jahre. Erzählen Sie doch mal, wie haben Sie beide sich kennengelernt? Ich glaube, das fing im Jahr 1993 an, oder?
Ja, wir hatten vorher schon Kontakt, aber dann ist er bei mir als Gast für längere Zeit eingezogen, als er in der Öffentlichkeit ziemlich gemieden wurde, als er wieder ausgeladen wurde, angeblich aus Sicherheitsgründen. Und von daher gesehen habe ich mir zur Aufgabe gemacht, als er bei mir wohnte, für ihn politische Kontakte herzustellen. Das war für ihn ein Schutz. Und da haben einige auch spontan sich bereit erklärt. Ich denke an Norbert Blüm. Jedenfalls, als er hier bei mir wohnte, galt Sicherheitsstufe 1, mit einem Anschlag muss gerechnet werden. Es war rund um die Uhr, war hier Bewachung angesagt, sogar wo er schlief im Garten. Jedenfalls, es war eine Zeit, wo ich mich nützlich gemacht habe, um ihm diese Kontakte zu verschaffen. Und so ist eine Freundschaft entstanden.
Ich glaube, der Anlass war ja, dass die Lufthansa-Gesellschaft sich, glaube ich, geweigert hatte, ihn 1993 zu transportieren, oder?
Ja, so fing das an. Ich meine, ich hatte ihn eingeladen, weil er war in eine unheilvolle Fehde mit meinem Freund Aziz Nesin verwickelt. Auch ein Satiriker, auch ein Spötter, der in der Türkei legendär ist, inzwischen verstorben, und der Opfer eines Attentats werden sollte und dann der örtliche Mullah zum Mord aufrief. Der Satan, Aziz Nesin, hätte ihr heiliges Buch verunglimpft und er sei des Todes. Und das war für mich unerträglich, dass die beide mit dem Tode bedroht, jetzt auch noch in der Weltpresse gegeneinander ausgespielt wurden oder sich auch zu unbedachten Äußerungen hinreißen ließen. Und da habe ich gesagt, die müssen sich kennenlernen. Die müssen sich erstmal kennenlernen. Und so ist es mir gelungen, die beiden dann einzuladen. Aber Salman Rushdie wurde nicht geflogen. Weder die British Airways noch die Lufthansa, die sahen sich nicht imstande. So habe ich eine Privatmaschine geschartert, damit überhaupt dieses Treffen stattfand. Und die haben sich dann auch ausgesprochen. Und danach habe ich ihm angeboten, hier zu bleiben.
Also haben Sie ihn wirklich direkt in Ihrem privaten Haus damals untergebracht?
Ja, hier in Ehrenfeld, wo auch andere schon, die auch verfolgt wurden. Wolf Biermann, nachdem er ausgebürgert wurde, hat hier auch fast ein Jahr gewohnt. Und das hängt nicht mit meiner Arbeit zusammen, das ergibt sich so. Aber ich würde sagen, das gehört dazu.
Aber Salman Rushdie wurde ja, nachdem er dann die satanischen Verse veröffentlicht hatte, da wurde er mit der Fatwa bedroht. Das ist ja wirklich ein Mordaufruf. Und es wurde dann auch schnell ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. In der Folgezeit, also 2016, belief sich das auf fast 4 Millionen US-Dollar. Also in dieser Situation 1993, hatten Sie da gar keine Angst? Das ist ja eine lebensbedrohliche Situation, auch für Sie persönlich oder für Ihre Familie.
Also Polizeischutz wurde sehr ernst genommen. Rund um die Uhr, nicht? Und vor dem Haus dann gepanzerte Fahrzeuge. Und wenn wir mal irgendwie auch rausgingen und so weiter, musste das vorangemeldet werden. Irgendwann waren wir leichtfertig oder er sagte, komm, lass wir die mal entlasten, die Sicherheitsbeamten. Da waren wir in einem Restaurant am Rhein, im Siebengebirge. Und da kommt ein, ich glaube, arabischstämmiger Kellner auf ihn zu und sagt, hier, Herr Rushdie, ich finde das abscheulich, diese Mordbefehl. Aber sehen Sie mal, Sie sollten sich ein bisschen besser vorsehen. Gegenüber ist die iranische Botschaft, da könnte sich jemand das Kopfgeld ab. Und ich habe ihm dann gesagt, hör mal, ich bringe dich mit zu meiner Maskenbildnerin. Und das hat er aus verständlichen Gründen abgelehnt. Das wäre für ihn eine Selbstaufgabe gewesen. Das Problem war nur, dass er in England irgendwann nicht mehr geschützt wurde. Oder vielmehr, die haben, ich glaube, 250.000 Pfund haben die in Rechnung gestellt. Und das war mit dem Grund, dass er dann auch nach USA ging.
1998 hat der Iran offiziell erklärt, dass die Fatwa gegen Salman Rushdie jetzt vorbei sei. Und er hat ja dann auch wirklich, also als er in die USA übergesiedelt ist, auf Personenschutz verzichtet, auf Sicherheitsmaßnahmen verzichtet. War das aus heutiger Sicht naiv? Was würden Sie sagen?
Er wollte auch ein ganz normales Leben führen. Das ist ja auch verständlich. Ich meine, die Fatwa besteht nach wie vor. Eine Fatwa, die vom obersten Religionsführer Khomeini ausgesprochen wurde, die kann nicht widerrufen werden. Der Iran hatte nur aus politisch-wirtschaftlichen Gründen erklärt, sie würden sie nicht mehr ausüben. Aber das sagt ja nichts. Und der jetzige Attentäter, das ist ja auch bezeichnend, der auch sich, das weiß man über seine Internetauftritte, der sich mit Revolutionsgarden da sehr beschäftigt hat, der sich als nicht schuldig bekannt hat. Das heißt, er hat im höheren Auftrag gehandelt. Er hat im Sinne des iranischen Staates, ja, hat er doch eine Vollstreckung eines Urteils begangen. Und darauf scheint er sich zu berufen. Und von daher ist die Fatwa nach wie vor, und auch das Geld, was da ausgelobt wurde, das ist nach wie vor in der Welt. Und von daher finde ich gut, dass jetzt auch hier unsere Regierungsverantwortlichen, nicht? Dass sie eindeutig auch den Iran mit in die
das
Pflicht nehmen.
Das meint der Kölner Autor und Enthüllungsjournalist Günter Wallraff über seine Freundschaft mit dem Autor Salman Rushdie, den er 1993 in seinem Haus versteckt hat. Und jetzt wird's Zeit für einen weiteren besonderen Lesetipp aus unserer Reihe Sommerklassiker. Diesmal geht es um einen Roman der österreichischen Autorin Marlene Haushofer, der erst im zweiten Anlauf bei seiner Neuauflage zu einer Literatursensation wurde. Alles Weitere von Angela Gutzeit.
Sommerklassiker. Die Wand von Marlene Haushofer.
1968 las Marlene Haushofer zum ersten Mal im Radio aus ihrem Roman Die Wand. Erschienen war das Buch bereits 1963, die Resonanz jedoch zunächst mäßig. Nun aber erlebte die Autorin nach ihren eigenen Worten zum ersten Mal Erfolg. Für ihre zunächst wechselnden Verlage offensichtlich kein hinreichendes Signal, dieses Buch, das Haushofer als ihr wichtigstes bezeichnete, entsprechend zu bewerben. Erst 1983, da war die Autorin bereits seit 13 Jahren tot, begann mit einer Neuausgabe im Claßen Verlag der unaufhaltsame Siegeszug dieses Buches.
Heute am 5. November beginne ich mit meinem Bericht. Ich werde alles so genau aufschreiben, wie es mir möglich ist. Aber ich weiß nicht einmal, ob heute wirklich der 5. November ist. Ich schreibe nicht aus Freude am Schreiben. Es hat sich eben so für mich ergeben, dass ich schreiben muss, wenn ich nicht den Verstand verlieren will.
So lesen wir auf den ersten Seiten dieses Romans, verfasst in einem lakonischen, geradezu abgeklärten Berichtsstil. Ein Ton, der zunehmend im krassen Gegensatz steht zu dem, was die namenlose Ich-Erzählerin auf der Rückseite alter Kalender und auf vergilbtem Geschäftspapier notiert. Eingeladen in die Jagdhütte ihrer Cousine Luise und deren Mann Hugo in der oberösterreichischen Berglandschaft, wartet die etwa 40-jährige Erzählerin in den Abendstunden auf die Rückkehr des Paares aus dem nahegelegenen Dorf. Als diese zu ihrem Schrecken auch bis zum nächsten Morgen nicht wieder aufgetaucht sind, macht sie sich mit dem Hund Lux auf die Suche. Aber sie kommt nicht weit. Eine unsichtbare Wand versperrt ihr den Weg. In der Ferne sieht sie Menschen und Vieh wie eingefroren in ihrer letzten Bewegung. Leben, so ihre Erkenntnis, gibt es offensichtlich nur noch dort, wo sie sich befindet, umschlossen von einer Wand. Und so ist dieser Bericht das Protokoll eines Überlebenskampfes, zu dem sich einige Tiere als Schicksalsgenossen gesellen. Das Seltsame an dieser spannenden Geschichte ist nun, dass die Ich-Erzählerin immer wieder durchblicken lässt, die Menschenferne sei ihr gar nicht so unsympathisch. Die Natur, die Tiere stünden ihr näher.
Der einzige Feind, den ich in meinem bisherigen Leben gekannt hatte, war der Mensch gewesen.
Aber plötzlich taucht ein Mann auf, vermutlich der wohl noch einzig verbliebene lebende Mensch. Die Frau erschießt ihn, nachdem dieser ihren Hund und ihren Stier erschlug. Im Feuilleton und in der Literaturwissenschaft ist viel herumgerätselt worden an dieser Geschichte. Deutet das erstarrte Leben außerhalb der Wand auf die Möglichkeit einer atomaren oder sonstigen Selbstauslöschung der Menschheit hin? Ist der Text radikal feministisch zu deuten, da die Protagonistin den Mann als Verursacher von Leid und Tod ohne ein Wimpernzucken beseitigt? Und was bedeutet eigentlich diese Wand? In einem Interview 1968 hatte sich Marlene Haushofer dazu geäußert.
Aber wissen Sie, jene Wand, die ich meine, ist eigentlich ein seelischer Zustand, der nach außen plötzlich sichtbar wird. Haben wir nicht überall Wände aufgerichtet?
Eine Art Psychokrimi also? Sicherlich eine Facette dieses faszinierenden Romans. Aber das ist es ja gerade, was große Literatur ausmacht. Marlene Haushofers Roman Die Wand lässt viel Raum für Interpretationen. Vor allen Dingen liest man dieses Buch heute mehr denn je mit dem etwas unguten Gefühl einer unabweisbaren Aktualität.
Also, es gibt sie noch, die zeitlos guten Bücher. Und Angela Gutzeit empfiehlt als Sommerklassiker Marlene Haushofers Roman Die Wand. Er ist immer noch als Taschenbuch vorrätig im List Verlag für gerade mal 10 Euro. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier im Studio war Gisa Funk und die sagt Tschüss. Machen Sie's gut.